Ich habe natürlich gesehen, dass man in diesem Metier viel mehr Geld verdienen kann als in meiner psychotherapeutischen Praxis.
Wir wollten es wirklich besonders gut machen und dann...
Das kann man gar nicht vergleichen, aber natürlich auch ganz, ganz andere Risiken habe.
Was ja auch sich zum Beispiel in den ersten Jahren daran zeigte, dass wir gesagt haben, na, wir lassen die Mieten jetzt erstmal so, wie sie sind.
Wir haben ein grundsätzliches Problem mit der Kompetenz dieser Kleinanbieter.
Und dann haben wir sie 10 Jahre nicht erhöht, bis wir gemerkt haben, geht gar nicht, großer Fehler.
Wenn sie auf dieses Gebiet begeben, dann konnten sie auch plötzlich richtig abstürzen, vom reichen Mann zur armen Sau werden.
Weil viele einfach die rechtlichen Regelungen nicht kennen und das sogenannte Hausherrensymptom gibt es dann schon noch.
Das ist schon eine Spannung, die müssen sie innerlich aushalten.
Da wird so Stimmung gemacht gegen uns, wir sind ganz normale Leute.
Es vergeht kaum ein Tag, an dem Vermieter nicht in den Schlagzeilen sind. Mietwucher, Luxusmodernisierungen, Leerstand, Zwangsräumungen. Fast immer fallen dann die gleichen Namen. Vonovia, Deutsche Wohnen, LEG Immobilien, Akelius. Es sind große Aktiengesellschaften, die den deutschen Markt aufgemischt haben und die Stimmung anheizen. Dabei kommen die professionellen Wohnungsbewirtschafter auf einen Marktanteil von 17%. Bisher zumindest. Weitere 23% der Wohnungen entfallen auf Kommunen, Genossenschaften, Kirchen, Stiftungen, also auf Eigentümer, die eher gemeinnützig orientiert sind. Die Masse der Vermieter sind private Kleineigentümer. Doch obwohl ihnen fast 2/3 aller Mietwohnungen in Deutschland gehören, tauchen sie in der öffentlichen Wahrnehmung kaum auf. Die Recherche führt nach Berlin. Hier ist der Wohnungsmarkt hart umkämpft, widersprüchlich und beispielhaft für andere deutsche Ballungszentren.
Die Last der Immobilie. Kleinvermieter am Wohnungsmarkt. Von Rosemarie Mieder und Gislinde Schwarz.
Mein Name ist Peter Göbel, ich bin von Haus aus Mediziner und seit 40 Jahren Hausbesitzer. Und ich hatte immer ein Ziel, reich zu werden. Kam ich hierher nach Berlin und habe zum ersten Mal als Mieter irgendwo gelebt. Und der Hausmeister hat mir vorgeschrieben, dass ich mein Auto nicht reparieren darf, dass ich im Keller keinen Strom holen kann. Ich war geschockt. Also war ganz klar, wenn ich in dieser Stadt bleibe, muss ich ein Haus erwerben und selber bestimmen. Nachdem ich ungefähr 12 Jahre hier in Berlin war, hatte ich so viel Geld zusammengespart, dass ich dieses Haus hier gekauft habe.
Ein Berliner Gründerzeithaus in Steglitz. Für Menschen mit Sinn fürs Geschäft, wie Peter Göbel, war die Situation damals, 1980, günstig. In West-Berlin standen offiziell 27.000 Wohnungen leer. Zugleich suchten 80.000 Menschen in der ummauerten Stadt nach einer Bleibe. Die Mieten in den Altbauten waren auf einem sehr niedrigen Niveau festgeschrieben und durften jahrzehntelang nicht erhöht werden. Viele Hausbesitzer ließen ihre Immobilien lieber verfallen, statt sie teuer instand zu setzen.
Es gab überall Häuser zu kaufen. Die Menschen hatten Angst, die Häuser waren billig. Ja, sie haben zum 8-fachen der Jahresmiete das Haus kaufen können. Jetzt wird das 30-fache bezahlt.
Es war vor allem der Hausbesetzerbewegung zu verdanken, dass sich West-Berlin in den 80er Jahren nach und nach wandelte. Im Rahmen der behutsamen Stadterneuerung wurde nun nicht mehr auf Abriss gesetzt, sondern auf Modernisierung. 1988 endete dann auch die Mietpreisbindung. Nach dem Fall der Mauer entpuppte sich der Wohnungsbestand in Ost-Berlin als ein gewaltiges Sanierungsproblem. Hier waren die Mieten schon 1945 festgeschrieben worden und auf weit niedrigerem Niveau als im Westen. Und deutlich mehr als die Bundesrepublik setzte die DDR auf Neubau und Großblockbauweise am Stadtrand, statt auf mühsame und teure Sanierung der Altbauten. Die wenigen Ausnahmen waren Vorzeigeprojekte an prominenten Stellen.
Mein Name ist Annette Becker. Ich lebe seit Mitte der 90er Jahre in Ost-Berlin. und auch hier im Ortsteil Mitte, also im Herzen von Berlin. Ich bin als Mieterin hier in das Gebäude eingezogen und habe dann, weil das Gebäude das Grundstück unserer Familie gehörte, ja, bin ich in die Situation gekommen, dass ich die Möglichkeit hatte, das zu übernehmen. Und dann haben mein Mann und ich uns das überlegt, weil das ist schon ein sehr großer Schritt. Ist ja auch mit sehr, sehr vielen Schulden verbunden gewesen, mit sehr vielen Schulden.
Annette Picard stammt aus einer alten hugenottischen Familie. Ihr Urgroßvater hatte das Grundstück unweit der Hackeschen Höfe vor 130 Jahren gekauft und darauf ein Doppelhaus mit Quergebäude und Remise errichten lassen. So konnte der Gymnasiallehrer nicht nur einen Wohnsitz für seine große Familie schaffen, sondern mit den Mieteinnahmen auch sein Einkommen verbessern.
Zu DDR-Zeiten war es tatsächlich so, dass wir nicht enteignet waren, sondern wir waren zwangsverwaltet, was aber auch bedeutete, man hat da in keinster Weise Einfluss auf die Geschehnisse hier im Gebäude. Und als dann die 750-Jahr-Feier anstand, sind ja bestimmte Bereiche Ostberlins hergerichtet worden, da ist sehr viel gemacht worden und auch hier auf diesem Grundstück sind in den Wohngebäuden Rekonstruktionsmaßnahmen durchgeführt worden. Also diejenigen, die damals hier gewohnt haben, die mussten auch alle ausziehen. Sie sind alle hier in der Nähe umgesetzt worden.
Auch die kommunale Wohnungsverwaltung in Ostberlin finanzierte so etwas auf Kredit. Es häuften sich die Schulden bei der Staatsbank der DDR. 1990, bei deren Übernahme durch westdeutsche Banken, wurden die Verbindlichkeiten ohne jegliche Prüfung 2:1 umgerechnet und waren nun in harter Währung zu begleichen, sogenannte Altschulden. Annette Picard war 40 Jahre alt, als sie sich 2001 entschloss, das Haus, das längst wieder ihrer Familie gehörte, zu übernehmen.
Ich habe die Immobilie übernommen mit einem Schuldenstand von 750.000 Euro. Aber ich meine, ich habe irgendwie keine Ersparnisse. Ich gehe ganz normal arbeiten. Ich habe immer gesagt, ich kenne niemanden, der eine Privatperson, die so viel Schulden hat wie ich. Also es war aber auch klar, dass wir niemals Geld mit der Immobilie verdienen können, bevor wir nicht in Rente sind. Unser Ziel war halt immer sozusagen dann eine Altersversorgung zu haben.
Und das war auch real. Zu Beginn der 1990er Jahre herrschte Aufbruchstimmung in Berlin. An allen Ecken und Enden wurde gebaut, Fördermittel flossen reichlich. Schon bald würde die Stadt 4 Millionen Einwohner haben, so die Prognose. Aber der erwartete Ansturm blieb erst einmal aus. Die Einwohnerzahl ging sogar zurück. Das Ergebnis waren Leerstand, fallende Mieten und im Rahmen des Stadtumbaus Ost wurden über 8000 Wohnungen in den Plattenbausiedlungen abgerissen. Um ihre Finanzen zu konsolidieren, privatisierte die Stadt schließlich die Hälfte ihrer Wohnungsbestände und verkaufte 2004 sogar eine ganze Wohnungsbaugesellschaft, die GSW. Das kommunale Unternehmen mit einem Bestand von rund 65.000 Wohnungen ging für 405 Millionen Euro an ein Immobilienkonsortium.
Ich heiße Dr. Ernst Proft. Wir haben ein Miethaus in der Zwangsversteigerung 1997 erworben. Mehr für mich als für meine Frau war das die Idee, einen Wert zu schaffen für die Söhne. Wir haben 4 Söhne und inzwischen 7 Enkelkinder. Und das war so mein innerer Antrieb. Wir haben uns dann für ein Haus in Neukölln entschieden, weil die Mieter sehr freundlich waren und wir dachten, dass das auch ein guter Einstieg ist. Und eine der Mieterinnen, eine Türkin, hat uns reingebeten und hat uns gleich von ihren selbstgebackenen Spinatkäsetaschen angeboten, die sie gerade frisch aus dem Ofen hatte.
Neukölln zählte damals noch nicht zu den hippen Quartieren. Der Bezirk im Südwesten war und ist einer der dichtest besiedelten, buntesten und ärmsten in der Hauptstadt. Fast die Hälfte der hier Lebenden hat einen Migrationshintergrund.
Es war ein altes Haus aus dem Jahre 1892, das 1982 saniert worden ist. Da wurden Wohnungen mit Podesttoiletten abgeschafft und es wurden große familienfreundliche Wohnungen mit einem großen Senatsprogramm geschaffen. Also die kleinste Wohnung in unserem Haus ist 93 Quadratmeter und die größte ist 165 Quadratmeter groß. Und es ist ein Doppelhaus mit 18 Privatwohnungen und zwei kleinen Gewerberäumen, wo jetzt ein Kiosk drin ist und ein Musiklehrer. Allerdings war das Treppenhaus in einem katastrophalen Zustand. Der Hofgarten war in einem katastrophalen Zustand. Es gab einen Sandkasten, aber der war voll mit Müll und Flaschen und Glas. Also 1,72 Millionen haben wir insgesamt bezahlt dann. Und angesetzt mit dem Verkehrswert war es für 4,7 Millionen sowas. Wir waren der einzigen Bieter.
In Deutschland gibt es 3,9 Millionen private Kleinvermieter. Das ist immerhin jeder zehnte Haushalt hierzulande. Die Zahl stammt aus einem Gutachten des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln aus dem Jahre 2017. Es ist eine der wenigen Untersuchungen zu diesem Thema. Ihre Basis ist unter anderem das sozioökonomische Panel, eine repräsentative jährliche Befragung von 15.000 Haushalten. Die große Zahl privater Kleinvermieter müsste Mieter eigentlich freuen. Rainer Wild, der Vorsitzende des Berliner Mietervereins, ist da zurückhaltend.
Man braucht ja keinen Führerschein, um ein Haus zu bewirtschaften. Und so ähnlich sieht das dann auch aus, wenn die sich keine professionelle Verwaltung gönnen, sondern diese Bewirtschaftung alleine machen. Das heißt, es werden keine Profis rangelassen, sondern die Leute machen das selbst. Und da gibt es natürlich schon massive Probleme.
Also Sie müssen denken, Sie kaufen ein Haus. Sie haben fast mit allen Bewohnern gute Beziehungen, ja, und plötzlich sind Sie der Besitzer und die Miete geht an den Besitzer. Vorher war es eine anonyme Hausverwaltung, ja, und jetzt sind Sie der direkte Ansprechpartner und das müssen Sie aushalten. Also im Bad, das Fenster, das schließt nicht richtig. Dadurch verbrauchen wir viel Heizung, ja, und die Türen, die knarren auch ganz komisch. So geht's laufend. Das ist eine gewisse seelische Belastung.
Die Spanne der privat vermieteten Immobilien reicht von Mehrfamilienhäusern in Innenstadtlagen über das einstige Elternhaus irgendwo auf dem Land bis hin zu einem Mini-Apartment für Studenten. Private Kleinvermieter finden sich in allen Schichten unserer Gesellschaft. 14% von ihnen sind Freiberufler und Selbstständige. Je etwa 30% Angestellte und Rentner. Etwas mehr als ein Fünftel gehört zu den einkommensstärksten Haushalten. Aber auch 6% der einkommensschwächsten erzielen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Mit ihrem Eigentum stehen viele dieser Kleinvermieter vor unerwarteten Herausforderungen.
Wir hatten die Treppenhäuser neu streichen lassen und bevor das noch abgenommen werden konnte, entstand ein Brand. Mieter kamen nachts um zwei nach Hause und sahen da einen Brandsatz in diesem Kinderwagen und wollten den rausziehen. Es ging aber nicht, weil der mit dem Fahrradschloss am Treppenpfosten angekettet war. Da mussten sie die Feuerwehr rufen. Es gab eine Rauchentwicklung im ganzen Haus. Gott sei Dank ist niemand in dieser Rauchentwicklung durch das Treppenhaus gegangen. Sonst hätten wir da auch Tote haben können.
Während institutionelle Wohnungsunternehmen über einen Stab von Fachkräften verfügen, Wohnungswirtschaftler, Juristen, Techniker, Handwerker, müssen private Kleinvermieter selbst zusehen, wie sie ihre Probleme lösen. Die allermeisten haben nicht einmal eine Rechtsschutzversicherung, weil die für Vermieter um ein Vielfaches teurer ist als für Mieter.
Wir sind aufgewacht davon, dass unsere Nachbarn gesagt haben, bei uns kommt aus der Flurlampe das Wasser durch. Und das ging dann auch richtig bis in den Keller. Also das schweißt eine Hausgemeinschaft aber auch zusammen. Und dann haben wir Schwammbefall gehabt, einen dollen. Das ist kein Spaß, ein echter Hausschwammbefall. Das sind halt so die Sachen, die man eigentlich gar nicht sieht. Also wenn man dann irgendwie ein Haus betritt oder eine Wohnung betritt, dann sieht man eigentlich gar nicht, wo das ganze Geld versenkt wird.
Natürlich gibt es auch unter den Privaten mehr als genug schwarze Schafe. Es gibt gierige und rücksichtslose Vermieter, jene, die alles tun, um ungeliebte Mieter loszuwerden, die Eigenbedarf vortäuschen, wenn sie danach wesentlich teurer neu vermieten können. Und es gibt Unfähige, die Auseinandersetzungen scheuen, vor Problemen die Augen verschließen. Horrorzustände im Wedding, das Tor zur Miethölle, titelte eine Berliner Tageszeitung. Ein Eigentümer, der ein großes Eckhaus von seinen Eltern geerbt hatte, ließ diese Immobilie immer weiter verfallen. In den feuchten, schimmeligen Wohnungen vegetierten etwa 40 meist bulgarische Familien. Müllberge türmten sich, Ratten liefen über den Hof. Schließlich schritten die Behörden ein, räumten und versiegelten das Haus.
Von 2001 bis 2015 haben wir es irgendwie versucht, aber es war klar, es geht überhaupt nicht. Also wir haben sehr, sehr moderate Mieten. Aber selbst wenn man sagt, man arbeitet immer irgendwie mit so einem Mietwert, der im Mittelfeld des Mietspiegels liegt. Also gesetzt den Fall, die Wohnungen haben die Ausstattung, dass sie im Mittelfeld liegen können und das wäre in Ordnung, würde man es niemals erreichen, eine solche Immobilie in dem Zustand in einen zeitgemäßen Zustand zu versetzen. Das ist absolut unmöglich.
Die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, so konstatiert das Kölner Wirtschaftsinstitut, seien zwar in den letzten Jahren gestiegen. Dennoch würde es nur wenigen privaten Vermietern gelingen, ihr Einkommen damit signifikant zu erhöhen. 53% der Kleineigentümer erzielen aus ihren Immobilien Nettoeinnahmen von weniger als 5.000 Euro pro Jahr. Nur ein Fünftel kommt auf über 10.000 Euro.
Wir haben nochmal 200.000, 300.000 D-Mark reingesteckt in das Haus. Und dazu kam, als wir den Fliesenleger hatten, der die Fußböden an den Hausdurchgängen gefliest hat, rief der mich morgens 6:45 weinend an und sagte, das habe ich noch nicht erlebt. Diese Fliesen, die ich gestern neu verlegt habe, die sind Berg und Tal. Und da haben Kinder drauf gespielt, von dem Nachbarhaus. Ich hatte auch Zeugen, habe die Eltern angesprochen und das Gericht, das ich dann bemüht habe, hat gesagt, Eltern haften nicht für ihre Kinder. Die haben die ermahnt, ordentlich mit den Sachen umzugehen und das reicht. Mehr müssen sie nicht machen und wir sind auf den Zusatzkosten sitzen geblieben.
Es gibt viele Gründe, sich in das Abenteuer Vermieten zu stürzen. Manche haben die Immobilie von den Eltern übernommen und sind quasi reingerutscht. Andere wollen sich fürs Rentenalter absichern oder ihren Kindern einen bleibenden Wert hinterlassen. Aber auch Steuersparmodelle und Inflationssicherheit sind wichtige Motive.
Meine Frau ist Gynäkologin, hat eine Praxis. Nach der Wende hat man ihr dramatisch die Miete für diese Praxis erhöht. Von 15 D-Mark auf 40, also dramatisch viel. Und daraufhin wollte ich hier in diesem Haus, wurde eine Wohnung frei, dass meine Frau die Praxis hier macht. Und das war nicht möglich. Die Vorschrift lautete, man darf Wohnraum nicht in Gewerberaum umwandeln, es sei denn, man schafft Ersatzwohnraum. Und daraufhin habe ich von der Treuhand eine Villa gekauft im Pankow. Und damit begann das Elend. Sozusagen. Diese Villa, wunderbare Villa, da war vorher drin die VEB Glaskeramik. An diese Villa habe ich an einen Drogenverein vermietet. Der Mieter hat selber den Preis vorgeschlagen. Und nach 2-3 Jahren hat dieser Drogenverein die Miete eingestellt, einfach nicht mehr bezahlt. Dann habe ich prozessiert mit ihnen hin und her. Dann haben wir uns dann geeinigt auf die Hälfte. Dann haben sie von 800.000 D-Mark Mietschulden 400.000 bezahlt. Ja, dann waren wir auseinander. Aber jetzt hatte ich natürlich viel Wissen erworben. Und dann habe ich nochmal so eine ähnliche Villa in Neuruppin gekauft und ausgebaut. Das ist die Basis.
Und damit hat sich das Mediziner-Ehepaar einen Traum erfüllt. Ein Grundstück am Wasser. Etliche Jahre suchten Peter und Dorit Göbel. Die Entscheidung fiel schließlich auf ein Bootshaus am Neuruppiner See, nur eine Autostunde von Berlin entfernt. Das allerdings war nur im Verbund mit weiteren Immobilien zu haben.
Der Kutscher. Jetzt sehen Sie hier meine Wohnanlage, bestehend aus 4 Häusern. Und hier habe ich insgesamt 22 Mieter. Alle Schichten sind hier vertreten in der Wohnanlage. Und seit 22 Jahren baue ich daran rum und erweitere.
Als Peter Göbel die Anlage von der Treuhand erwarb, dümpelte sie in einem ruinösen Zustand vor sich hin. Niemand sonst wollte die Immobilie haben. Die Göbels sanierten denkmalgerecht, richteten die Nebengelasse her, legten einen Garten an und schufen Wohnraum.
Die wollen eine Sendung machen über die schlechten Vermieter.
Ja.
Das ist einer meiner Opfer. Ja. Der hat die schönste Wohnung von ganz Neuruppin.
Und meine Frau hat hier ein Schild oben drin gesehen. Wohnung zu vermieten. Ein rotes. Und meinte, das müssen wir uns mal angucken. Dann waren wir hier und da war Göbel gerade dabei, um gerade das ganze Dachgeschoss zu entkernen und entrümpeln. Da war also nur die blanken Pfeiler und den Dachgebälk zu sehen. Und dann ist er ziemlich schnell fertig geworden. So in 3 Vierteljahren war das. Wir haben uns im Sommer angeguckt und im März durch sind wir eingezogen.
Peter Göbel hat unter seinen Mietern Gutverdiener und Hartz-IV-Empfänger, Rentner und Azubis, Angestellte und Freiberufler, Alteingesessene und Flüchtlinge. In der Mehrzahl der Fälle sind seine Erfahrungen gut. Aber er wurde oft genug gerade dann enttäuscht, wenn er damit gar nicht gerechnet hatte.
Ja, Zollbeamter. Korrekt, wissen Sie, Scheitel. Gut gekleidet, ja, dann zieht er nach Westdeutschland. Wir machen am Sonntagabend dann die Übergabe der Wohnung. Ich komme am Sonntagabend dahin, der Mann ist nicht mehr da, der Schlüssel liegt vor der Tür, er ist verschwunden. Ich gehe in die Wohnung, 140 Dübellöcher. Am Montagmorgen kam der neue Mieter mit dem Möbelwagen. Ich versuche den Zollbeamten zu erreichen, erreiche ihn nicht. Also kommt es zum Prozess. Ja, was sagt der Richter? Sie hätten dem Zollbeamten die Möglichkeit geben müssen, dass er die 140 Dübellöcher zumacht. Also ich habe den Prozess verloren, konnte zuerst keine Miete nehmen, weil der natürlich die 140 Löcher zumachen musste.
Gerichte sind ja grundsätzlich sehr mieterfreundlich. Also wenn ein Mieter sagt, das ist eine verwahrloste Gegend, dann nimmt der Richter, die Richterin das so hin, auch wenn ich Fotos vorlege, dass die Straße, das Haus in einem guten Zustand sind. Wenn ein Mieter belegt, dass er zu unterschiedlichen Zeiten Sperrmüllhaufen auf der Straße fotografiert hat, dann nimmt sie das ohne weiteres hin. Und deswegen die niedrigste Einordnung, den Mietspiegel, ist dann durchaus möglich.
In den Medien wird regelmäßig über Streit zwischen Mietern und Vermietern berichtet. Dabei ist die Zahl der Gerichtsverfahren wegen Mietrechtsstreitigkeiten seit Jahren rückläufig. Zwischen 2015 und 2017 sank sie deutschlandweit um 13%. Das Gleiche gilt für Räumungsklagen und Zwangsräumungen. Waren es 2012 beispielsweise in Berlin laut Statistik der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales noch 24 Zwangsräumungen pro Tag, so wurden 2017 nur noch 10 registriert.
Dann hatte ich eine nette junge Frau, die hat immer nur all 2 Monate bezahlt und dann kriegen sie nicht raus, verstehen Sie? Dann sagt sie immer, ja, aber nächsten Monat kommt es doch, ja. Und dann habe ich einfach bösartigerweise ihr das warme Wasser abgestellt und dann zog sie unter leichter Verwüstung der Wohnung aus. Zog dann irgendwo anders hin, ich kann das verkraften, aber plötzlich steht dann eine heulende Frau hier, nämlich die Vermieterin ihrer nächsten Wohnung. Die hatten ein Haus gebaut, waren darauf angewiesen auf das Geld. Und da steht die Frau hier und heult und sagt, wie war das denn bei Ihnen? Die hat seit 6 Monaten nichts bezahlt. Wir können unsere Raten nicht mehr bezahlen. Also das Gemeine an diesen Leuten, die nicht zahlen, ist ja nicht, dass sie mich bescheißen. Ich kann damit leben. Aber die Konsequenz ist ja immer, dass man anderen Bedürftigen gegenüber dann immer strenger wird.
Während Immobilienunternehmen ihre Mieten zwischen 2015 und 2018 bundesweit um 6,8% erhöhten, stiegen sie bei den kleinen Privaten um 4,6%. Anders als die Profis nutzten die meisten Kleinvermieter den gesetzlichen Spielraum nicht. Das Gutachten des Deutschen Wirtschaftsinstitutes schätzt ein, private Kleinvermieter wirken eher preisdämpfend auf den Wohnungsmarkt.
Der Mieter muss dem Vermieter seine Verdienstbescheinigung zeigen. In unserem Land, Geld ist ja ein größeres Tabu als Sexualität. Ich mache das nie, ich gucke mir das nie an. Ich erlebe das eher beschämend. Verstehen Sie, da gucken Sie jemanden ja, wirklich in seinen Intimbereich.
Eine faire Miete macht aus, dass sie abdeckt den Erhalt des Gebäudes, dann, dass man Rücklagen bilden kann, um Dinge, die vorhanden sind, durch zeitgemäße Sachen zu ersetzen. Wenn man etwas geschaffen hat, muss man auch dafür sorgen, dass man das weiterhin aufrechterhalten kann oder halt verbessern kann, wenn der allgemeine zeitgemäße Standard sich verändert. Und das, was ich an Aufwand, also an Zeit und Gedanken und Geld investiere, muss selbstverständlich auch honoriert werden.
Ich habe vor 3 Jahren die Mieten ein bisschen angehoben und da haben manche gleich zugestimmt, andere haben gezögert und haben dann nach dem Gespräch mit mir zugestimmt, weil ich ihnen versichert habe, solange wir Eigentümer sind, werden wir nicht das höchstmögliche Maß, was durch den Mietspiegel möglich wird, nehmen, sondern das ist jetzt wieder die nächste Mieterhöhung für die nächsten 3, 4, 5 Jahre.
Schlagzeilen machen eher solche Nachrichten. Kurz vor Jahresende kündigte eine Hausverwaltung den Mietern und Mieterinnen des Hauses Lehnbachstraße 7 in Berlin-Friedrichshain eine umfassende Modernisierung an. Danach sollen für eine 73 Quadratmeter große Wohnung, die bisher 458 Euro netto kalt kostete, 1.408 Euro Kaltmiete gezahlt werden. Hinter der Vermieterin mit dem schillernden Namen Projekt F24 Alpha GmbH verbirgt sich ein Firmengeflecht, an dem unter anderem das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein beteiligt ist.
Es gibt die eine Gruppe von privaten Hauseigentümern, die mit einer, sagen wir, mittelmäßigen Verzinsung des eingesetzten Kapitals zufrieden sind, denen es ausreicht, am Ende eines Jahres in einem Mehrfamilienhaus mit 10 oder 15 Wohneinheiten mit ein paar tausend Euro sozusagen Gewinn herauszukommen. Es gibt aber auch welche, die sich an den Marktbedingungen orientieren und bei Wiedervermietung tatsächlich auch die Mietpreisbremse missachten. Wir haben allerdings die Erfahrung, dass diese kleinen Anbieter in dem normalen Mieterhöhungskarussell eher eine untergeordnete Rolle spielen.
Wenn zum Beispiel hier im Haus eine Wohnung frei wird, kriegt der den Zuschlag, der die meisten Kinder hat. Verstehen Sie so? Das ist das Kriterium. Es ist nicht gut, ich muss mich ja ein Stück wohlfühlen. Und ich fühle mich jetzt nicht wohl, wenn ich das Maximale raushole.
Die Zurückhaltung der Privaten bei Mietverhandlungen hat nicht unbedingt altruistische Gründe. Ihnen fehlen oft Wissen und Zeit, die sich ständig ändernden Gesetze und die unterschiedlichen Mietverträge im Blick zu behalten. Vor allem aber kennen die meisten ihre Mieter persönlich und scheuen sich davor, das Verhältnis zu belasten. Wie Annette Bekar. Die meisten ihrer Mieter wohnten schon zu DDR-Zeiten im Haus.
Wir haben dann überlegt, wie wir das machen mit den Kosten der Modernisierung und haben aber für uns im Vorfeld eigentlich schon gesagt, eine Modernisierungsankündigung halten wir für sehr unrealistisch. Wie hoch werden die Modernisierungskosten sein? Was kann umgelegt werden und Wie lange wird das alles dauern? Das sind alles Punkte, die man in einem so alten Gebäude im Vorfeld überhaupt nicht angeben kann. Also das hat sich dann ganz besonders doll auch bei der Strangsanierung gezeigt, wo sich dann ganz viele hochbezahlte Leute überlegen mussten, wie man die Probleme löst, was sowohl einen Einfluss auf die Kosten hatte. Es ist unglaublich schwierig, überhaupt eine Firma zu finden. Wir haben dann gesagt, wir besprechen das mit den Mietern und wir haben dann das Risiko auf uns genommen, dass die Kosten, die uns im Vorfeld der Arbeiten nicht bekannt sind, dass wir dann auf denen sitzen bleiben. Und dann haben wir uns mit jedem Mieter im Vorfeld auf eine neue Miete geeinigt. Und das ist auch von allen so angenommen worden. Und so haben wir das dann mit der Mieterhöhung gelöst.
Ja, die Situation hat sich insofern nicht verändert, dass es natürlich durchaus eine Herausforderung ist, so eine Immobilie zu bewirtschaften.
Carsten Brückner, Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht, ist Vorsitzender des Bundes der Berliner Haus- und Grundbesitzervereine. Haus und Grund ist der wichtigste Interessenvertreter privater Eigentümer und Kleinvermieter.
Insbesondere was die sehr weitsichtige Planung angeht, Instandhaltungen und Modernisierungen, es sind ja auch die staatlichen Vorgaben. Gerade was die Wärmedämmung angeht, die Energieeinsparverordnung sieht vor, dass die oberste Geschossdecke sehr gut gedämmt werden muss mittlerweile. Wir haben jetzt als letztes in Berlin die Vorgabe, bis Ende nächsten Jahres sämtliche Wohnräume mit Rauchwarnmeldern auszustatten. Das sind ja auch alles Maßnahmen, die als Modernisierungsmaßnahmen anerkannt sind. Also dieser Umgang mit der Immobilie, die Bewirtschaftung, die ist schwierig, insbesondere weil eben die gesetzlichen und verordnungsrechtlichen Vorgaben immer strenger werden.
Ernst Proft hat die Verwaltung seines Neuköllner Mietshauses in professionelle und entsprechend teure Hände übergeben. Die Fremdsprachensekretärin Annette Becker absolvierte noch eine Ausbildung zur Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, um mit ihrem Haus in Mitte alles richtig zu machen. Auch Peter Göbel verwaltet seine Immobilien selbst. Er hat immer versucht, sich den Anforderungen der Politik anzupassen und dabei so manche Kehrtwende hinnehmen müssen.
Da gab's Fördergelder. Also dann habe ich als echter Schwabe gedacht, ich gehe solide vor. Ich kaufe so eine Villa, ich baue die aus mit Fördergeldern. Und die Fördergelder waren so üppig, 94. Also habe ich die Villa aufgestockt, ja, und die Wohnungen geschaffen. Und dann habe ich das Nachbargrundstück gekauft und habe natürlich genauso gerechnet, dass ich jetzt so weiterbauen kann, habe den Antrag gestellt. Und dann haben sie mitten in dieser Antragsphase die Bestimmungen geändert von super üppig in ziemlich schmal. Also ich konnte das gar nicht verstehen, wie man so handeln kann.
Mit immer stärkeren Interventionen greift die Politik in den Mietwohnungsmarkt ein. Das hat Gründe. Seit über 10 Jahren verzeichnet Berlin ein starkes Bevölkerungswachstum. Bezogen auf alle Haushalte, so schätzen Mietervertreter ein, fehlen in der Hauptstadt inzwischen 100.000 vor allem preisgünstige Domizile. Dazu kommt, dass sich mit dem Zugriff international renditeorientierten Kapitals auf den Immobilienmarkt die Chancen für viele Mieter dramatisch verschlechtert haben. Und so sollen staatliche Regeln und Vorgaben für Entlastung sorgen und die Gentrifizierung aufhalten. Zum Beispiel durch Milieuschutz.
Was in Milieuschutzgebieten passiert, ich finde nicht, dass es zum Vorteil der Menschen ist, die dort leben. Mir persönlich sind Fälle bekannt aus unterschiedlichen Berliner Bezirken, wo Vermieter und Mieter sich einig waren, wo der Mieter zum Vermieter gegangen ist und gesagt hat, Nachbarwohnung ist frei, unsere Familie hat sich vergrößert, können wir nicht ein Loch in eine Wand machen, können wir den nicht dazu nehmen. Waren sich alle einig. In einem Fall haben die das dann auch direkt umgesetzt und das musste tatsächlich zurückgebaut werden. Das wurde von Amts wegen nicht gestattet und die Familie ist dann nach Charlottenburg gezogen. Also das finde ich sehr, sehr traurig. Dann finde ich es sehr traurig, dass Milieuschutz vielfach nur einen Standard ermöglicht, der eigentlich nicht mehr Stand der Dinge ist und der auch nicht zukunftsweisend ist.
57 Milieuschutzgebiete gibt es derzeit in Berlin. Hier leben über 870.000 Menschen, die so vor Luxussanierungen bewahrt werden sollen. Auch diese mietstabilisierende Maßnahme, so betonte die linke Bausenatorin Katrin Lomscher bei der Vorstellung des neuen Mietspiegels, habe dafür gesorgt, dass der Anstieg der Mieten erstmals gebremst wurde. Er ging seit 2017 von 4,6% auf 2,5% zurück. Derzeit beträgt die Durchschnittsmiete in der Hauptstadt 6,72 Euro pro Quadratmeter kalt.
Mein Mann und ich, wir sind tatsächlich angetreten, weil wir es besonders gut machen wollten. Also wir sind ja selbst jahrzehntelang Mieter gewesen und waren es ja auch hier im Hause noch. Ich bin nach wie vor Mitglied im Mieterverein. Insofern waren uns auch so die Punkte, wo es so Komplikationen geben kann oder wo es auch gegensätzliche Interessen geben kann, die hatten wir auf dem Schirm. Aber das waren jetzt nicht Dinge, vor denen wir Angst hatten, weil wir immer gesagt haben, naja, aber wir haben aus unserer Sicht gute Argumente und wir scheuen uns nicht davor, mit unseren Argumenten denjenigen gegenüberzutreten, die vielleicht das anders sehen.
Ein Bündnis aus Mieterbund, Gewerkschaften, Sozial- und Wohlfahrtsverbänden verlangt eine grundlegend neue Wohnungs- und Mietenpolitik in Deutschland. Auf einem alternativen Wohngipfel listeten die Beteiligten die drängenden Probleme auf. 1 Million fehlender Wohnungen in Deutschland. Zu wenig und zu teurer Neubau an den falschen Standorten. Eine rückläufige Zahl preisgebundener Wohnungen, explodierende Grundstückspreise. Der Gesetzgeber soll sehr viel mehr als bisher gemeinwohlorientierte Eigentümer stärken und fördern.
Zu guter Letzt sind wir der Auffassung, dass das deutsche Mietrecht eben auch für solche angespannten Wohnungsmärkte im Moment nicht ausreichend sozusagen gestrickt ist. Deswegen wollen wir, dass Mieterhöhungen grundsätzlich stärker begrenzt werden. Wir wollen eine Kappungsgrenze von 2% pro Jahr. Wir wollen die modernisierungsbedingten Mieterhöhungen noch stärker kappen, als das bislang der Fall ist. Und wir wollen natürlich auch beim Schutz der Mieter vor der Verdrängung zusätzliche Verbesserungen haben, indem zum Beispiel Eigenbedarfskündigungen eingeschränkt werden.
Juso-Chef Kevin Kühnert geht deutlich weiter. Warum sollten Menschen mehr Wohnungen besitzen als die Wohnung, in der sie wohnen? Er fordert radikale Enteignungen und Resozialisierung des Wohnungsbestands.
Der Berliner Mieterverein unterstützt dieses Volksbegehren, weil wir der Auffassung sind, dass wir tatsächlich bei der Frage der Bewirtschaftung von Wohnräumen andere Konzeptionen brauchen. Mit dem Volksbegehren wird die Diskussion darüber unterstützt und befeuert. Das begrüßen wir. Wir stellen ja schon heute fest, dass ein Teil dieses Begehrens schon erfolgreich war. Denn ein großer Player in Berlin, der das Unternehmen mit den meisten Wohnungen, die Deutsche Wohnen, ist ja schon heute bereit, an verschiedenen Punkten sich auf Konzessionen einzulassen.
Das Verhältnis Mieter-Vermieter wird zu einem großen Problem gemacht. Ich bestreite das nachdrücklich, dass es ein großes Problem ist. Ich habe sogar meine Zweifel daran, dass es überhaupt ein Problem ist.
Haus- und Grundanwalt Carsten Brückner befürchtet, dass viele Kleineigentümer kapitulieren könnten.
Ich ziehe einen Schlussstrich. Ich habe mir Vermögen geschaffen, um davon auch zu zehren. Und wenn die Perspektive nicht vorhanden ist, selber die Bewirtschaftung fortzusetzen, weil es einfach zu kompliziert geworden ist und auch die nächste Generation nicht bereitsteht, sich damit auseinanderzusetzen, dann bleibt im Endeffekt nur der Weg zu sagen, ich trenne mich von meiner Immobilie. Die Situation ist ja zurzeit sehr gut, werden durchaus Preise geboten, die es nicht schwerfallen lassen, zu sagen, ich verkaufe. Und dann verschwindet das private Kleineigentum vom Markt mehr und mehr.
Das erste Mal, dass ich mich so angegriffen fühlte, also persönlich betroffen und anonym angegriffen natürlich, einfach durch die öffentliche Meinung, das war im Bundestagswahlkampf 2013, als ich ganz stark den Eindruck gewonnen habe, dass da Leute über Dinge sprechen, von denen sie tatsächlich nichts verstehen. Und dass diese Art des Umgangs mit dem Thema Wohnen und mit dem Thema Mieten sich noch so zuspitzen würde, wie es heute ist, dass es viele private Vermieter gibt, die sagen, wir sind ganz normale Leute, wie jeder auf der Straße, aber wir möchten nicht, dass jemand weiß, dass wir Vermieter sind, weil also da wird so Stimmung gemacht gegen uns.
Annette Bekar hatte für die Sanierung des alten Mietshauses noch einmal große Kredite aufnehmen müssen. Nun war sie auf Jahrzehnte mit hohen Rückzahlungen belastet und stand zugleich vor einer gewaltigen Unsicherheit. Wie würde es künftig für kleine, private Vermieter in dieser Stadt weitergehen? Annette Bekar entschloss sich zu einem schmerzhaften Schnitt.
Dann bin ich rumgegangen und habe gesagt, wir verkaufen. Und das ist die eine Frau, eine alte Dame, die ist an der Tür zusammengesackt. Aber ich habe gesagt, ich mache das nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus. Und dann haben wir überlegt, was wir machen. Also wir sind ja auch total gerne hier. Da haben wir gesagt, okay, ihr versucht es zu teilen. Und dann haben wir mit unseren Nachbarn gesprochen, die alle unsere Mieter sind. Und da haben viele schon vorher mal gesagt, also wenn wir mal verkaufen und so, sie würden gerne, hätten sie, also fänden sie toll. Und bis auf eine Mietpartei, die ausgezogen ist, haben alle gekauft, die da gewohnt haben. Und dann haben wir das geteilt.
Seitdem vermietet sie nur noch 5 Wohnungen und die Remise im Hof, in der Bürobetriebe ansässig sind. Ihr Ziel, eine Alterssicherung zu schaffen, liegt in weiter Ferne. Und auch Ernst Proft, inzwischen längst Rentner, ist noch nicht in der Gewinnzone angelangt.
Als der Brand im Treppenhaus war, noch bevor wir die Sanierung abgenommen hatten, da haben wir gedacht, nee, also das ist wirklich nicht das Richtige. Aber sonst haben wir es eigentlich nicht bereut. Wir haben schon immer auch dafür gesorgt, dass die Wohnungen sofort vermietet wurden. Und ich habe damals den neuen Mietern angeboten, dass wir Kosten übernehmen. Und dann haben sie selbst auch gestrichen und dann eben keine Miete bezahlt, vielleicht für 2 Monate. Und so haben wir das damals geregelt. Und heutzutage ist es so, dass die Wohnungen mit Kusshand genommen werden und immer viele Anfragen sind, bevor wir überhaupt eine Wohnung leer kriegen. Und wir müssen immer wieder Leute abweisen, die sagen, nee, leider ist auf Jahre nichts frei.
Noch werden 60% aller Wohnungen in Deutschland von privaten Kleinvermietern angeboten. Sie machen ihre Sache mal besser und mal schlechter, sind mal gieriger, mal sozialer eingestellt. Und obwohl von ihnen in den Diskussionen um eine künftige Wohnungspolitik kaum die Rede ist, für einen ausgeglichenen Wohnungsmarkt sind sie das Zünglein an der Waage.
Was wir tatsächlich schon überlegt haben, war, ob wir mit Blick darauf, wie die Politik heute mit Vermietern und Vermietung umgeht, ob wir nicht einen Fehler gemacht haben, ob wir dann nicht 2013 hätten sagen sollen, wir geben alles sofort ab. Dann wäre es allerdings so gewesen, das vermuten wir zumindest, dass sich dann in der Bewohnerschaft, die ja seit Jahrzehnten auch nebenan sehr stabil ist, vermutlich doch einiges geändert hätte.
Die Last der Immobilie. Kleinvermieter am Wohnungsmarkt. Sie hörten ein Feature von Rosemarie Mieder und Gislinde Schwarz. Es sprach Frauke Pohlmann. Ton Christoph Bette. Regie Wolfgang Rindfleisch. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.